Erdbeerfrösche
und Teppichäpfel. Der Podcast für systemisch Beratende.
Von Jessica Fenzel
und Theresa Grote. Hi, es ist Podcast Mittwoch. So schön, dass du auch heute wieder reinhörst. Du bist genau richtig hier, wenn du tiefer in die systemischen Zusammenhänge eintauchen willst, sie verstehen möchtest und Lust hast, deine Beratungsgespräche vielleicht ein Stück weit durch diesen Podcast auf das nächste Level zu bringen. Unser Anliegen ist, das systemische Denken und Handeln in die Welt zu tragen. Und Jessica und ich möchten uns nochmal bedanken für die Glückwünsche zu unserem vierten Podcast-Geburtstag und auch der Resonanz zu der Podcast-Folge, die Jessica und ich dazu aufgenommen haben zum Thema Embodiment. Wenn du noch nicht reingehört hast, mach das gerne und schreib uns gerne auch jetzt noch deine Glückwünsche und was du dir für das kommende Podcast-Jahr wünschst, denn wir machen weiter. Und heute spricht Jessica im Interview mit Luisa Peine. Luisa ist Sozialpädagogin, systemische Therapeutin und sowohl in München in freiberuflicher Praxis systemisch unterwegs mit Einzelpersonen, Paaren und Familien und zusätzlich angestellt im Kontext Sucht und arbeitet da speziell mit Jugendlichen zusammen. Das macht sie schon seit einigen Jahren, bringt da ganz viel Erfahrung mit. Und diese zwei Standbeine, sie beschreibt als ihre zwei Leidenschaften, ergänzen sich für sie ganz hervorragend. Sie sieht beispielsweise den Kontext Sucht als interessantes, spannendes Feld und kann da ganz wunderbar mit der systemischen Brille reinschauen. Und in dieser Podcast-Folge sprechen Jessica und Luisa über die Nutzung des Smartphones und über Handysucht. Diese Podcast-Folge lädt dich ein, vielleicht auch für dich mal reinzuspüren, zu reflektieren, speziell zu diesem Thema. Viel Spaß mit der Folge.
Luisa, so schön, dass wir beide heute die Möglichkeit haben, hier miteinander zu sprechen. Und ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist.
Hallo Jessica, ich freue mich auch total. Danke für die Einladung und ich freue mich sehr auf die Zeit und auf die Themen, die wir jetzt gleich besprechen werden.
Ja, wir beide sind so herzblutsystemische Therapeutinnen und noch einiges andere. Und das, was uns unterscheidet, ist vielleicht so ein bisschen das Thema, worüber wir sprechen, weil du bist totale Expertin auf dem Gebiet und ich bin richtig neugierig und habe einige Fragen. Luisa, über welches Thema sprechen wir heute?
Wenn ich dem Thema jetzt heute eine Überschrift geben könnte, dann würde ich das nennen Handynutzung / Umgang mit Handy oder mit Smartphones und mit sozialen Medien. Gleichzeitig finde ich, trifft es den Kern nicht, weil mir geht es da eigentlich um viel, viel mehr. Und das ist besonders das, was so mein Herz dann bewegt. Es geht so darum, wofür ist dieses Symptom oder diese Verhaltensweise am Handy zu sein, wofür ist das nützlich? Also wofür nutze ich das im Alltag? Was ist da eigentlich so unter der Oberfläche da? Was ist sichtbar? Wofür ist das vielleicht auch gut? Und da würde ich sagen, da geht mein Herz so auf. Also da entfacht so ein Feuer in mir, weil ich da ganz viele Ideen habe und Hypothesen und du ja vielleicht auch, was so die Hintergründe da sein könnten, warum dieses Thema so bei uns allen im Alltag ja omnipräsent ist und wir alle einfach mal mehr und mal weniger viel am Handy sind und das aus unterschiedlichen Gründen nutzen. Und gleichzeitig hat es auch bei jedem oder bei jeder Person einen oder mehrere Nutzen. Da finde ich, da ist es ganz spannend hinzuschauen.
Ja, voll gut. Und ich danke dir sehr, dass wir auf dieses Thema Umgang mit Handys, mit sozialen Medien sprechen, weil ich dazu die häufigste Rückmeldung in den letzten Wochen bekommen habe, dass wenn ich so frage, wozu könnte ich mal im Podcast was machen, dann sagen die Leute zum Thema Handysucht, zum Thema Umgang mit Handy. Ich habe ja auch vor einigen Monaten eine Community gegründet, wo sich systemisch Beratende austauschen. Und das läuft auch relativ viel übers Handy. Und dann sagen andere, nee, ich komme nicht in deine Community, weil ich habe das Gefühl, dann muss ich immer die ganze Zeit am Handy sein. Und ich kriege auch kritische Blicke von Kolleginnen, wenn ich jetzt so wie am Wochenende auf dem Seminar bin und dann quasi ständig mein Telefon in der Hand habe und so denke, ah, ich könnte noch mal schnell ein Foto machen für Instagram, ja, ich könnte noch mal schnell irgendwie eine Story machen und ah, das ist so gutes Material, das muss ich mal kurz so. Das heißt also, das Thema, das vibriert in meinem Leben gerade total, so wie mein Handy. Und ja, die Frage ist für mich so ein bisschen, was sind denn deiner Meinung nach so richtig gute Gründe oder auch Vorteile, dieses Ding quasi die ganze Zeit auch in der Hand zu haben? Ich habe das Gefühl, so ich habe es auch wirklich oft in der Hand.
Ja, da gibt es ganz viele verschiedene Hypothesen, Hintergründe oder ja, einfach Wünsche. Ja, was möchte ich damit bezwecken, die uns, glaube ich, würde ich jetzt mal so sagen, meistens gar nicht bewusst sind.
Ja.
Also ich glaube, selten ist mir selber auch und anderen bewusst, ah, jetzt nehme ich mein Handy, weil ich möchte gern in Verbindung mit anderen gehen. Und wenn ich mich das aber mal fragen würde in dem Moment, was ist jetzt gerade wirklich so der gute Grund dafür, könnte das vielleicht ja auch sogar Verbindung sein. Also Grundbedürfnis, Bindung, ich möchte zugehörig sein, ich möchte, ne, in dem Fall jetzt bei dir mit einer Community in Kontakt sein oder ich möchte noch einer Freundin schreiben oder ach, mir fällt ein, da hat jemand Geburtstag oder. Also ich denke, so dieses Thema zugehörig fühlen, in Kontakt bleiben, Kontakt halten, ist einfach ein ganz großes Thema. Und das ist einfach ein Grundbedürfnis von uns allen und ja eigentlich auch ein sehr, sehr guter Grund, um in Kontakt zu sein. Also einfach sich ein Bedürfnis zu erfüllen, wenn das vielleicht anders mit einem persönlichen Kontakt im Sinne von wir sehen uns heute Abend nicht möglich ist. Und dann gibt es natürlich noch andere Bedürfnisse im Sinne von Kontrolle und Orientierung. Also ich habe vielleicht einen Kalender, wo drin steht, heute um 12 Uhr habe ich einen Termin, da muss ich an diesem und diesem Ort sein. Kann das wunderbar für mich nutzen als Erinnerung, weil ich weiß, es ist aus meinem Kopf raus. Ich habe da ein Organisationstool, das für mich sehr nützlich ist, von dem ich vielleicht auch abhängig bin, weil ich mir die ganzen Sachen, die ich sonst im Alltag so zu tun habe, mir nicht merken würde. Und auch dafür kann es sehr nützlich sein. Und du merkst schon, es wird langsam da ja immer komplexer, weil wir das Handy ja auch multifunktional nutzen. Also wir nutzen nicht nur eine App, sondern wir nutzen viele verschiedene Apps für unterschiedliche Bedürfnisse vielleicht auch für unterschiedliche Gefühle. Also ich höre das auch immer wieder und öfter, so aus dem Freundeskreis, aber auch aus dem beruflichen Feld, dass Menschen sagen, nach einem Tag Arbeit, wo einfach viel Anstrengung dabei war, möchte ich abends einfach nur bei Insta scrollen oder bei TikTok scrollen oder einfach nur mich berieseln lassen, weil meine Idee dahinter ist, ich kann mich dann regulieren und ich kann mich viel besser entspannen. Und ich setze da ganz gern Fragezeichen hinter, weil ich mich so frage, okay, das sind ganz, ganz viele Informationen. Also wir werden ja dauerhaft beschallt mit Informationen, die ja auch sehr nützlich sein können. Also ich finde auch, dass das zur Informationsvermittlung wunderbar genutzt werden kann, diese ganzen sozialen Medien. Und gleichzeitig ist da auch einfach ein Haufen Mist dabei vielleicht, der uns so im Alltag trotzdem immer wieder begegnet und uns so berieselt und für unser Nervensystem gar nicht so die Entspannung sein kann, wenn wir mal so aufs Nervensystem schauen.
Ja. Also da würde ich sagen, da bin ich auf jeden Fall dabei, so dieses, boah, da passt gerade eigentlich nichts mehr rein. Ich kann irgendwie nichts lesen aus einem Buch oder so, weil mein Kopf ist dafür zu voll und ich will jetzt auch nicht irgendwie, keine Ahnung, eine Serie gucken, weil das ist mir dann zu lang. Also die Aufmerksamkeitsspanne ist ja auch nachweislich bei uns allen reduziert worden. Wir haben sie uns reduzieren lassen. Und so dieses Jahr irgendwie nochmal so 10 Minuten scrollen, na, 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 so. Und ich habe das Gefühl, ich komme dann so wie so ein bisschen runter. Ich muss sagen, dass ich tatsächlich das ganz gut schaffe. Aber es gibt ja auch Menschen, die dann, ich sag mal, da hängen bleiben. Und dann sind es nicht 10 Minuten, sondern dann ist es eine Stunde oder zwei. Die Zeit, in der ich dann quasi scrolle, die verlängert sich, ohne dass ich das mitbekomme. Ja, was sind da so deine Erfahrungen?
Ich höre das auch immer wieder und merke das bei mir selber natürlich auch. Es kann so ein Sog haben. Ja, mittlerweile gibt es ja auch schon länger dieses Wort Doomscrolling dafür. Also ich scrolle einfach nur durch und kriege vielleicht gar nicht so bewusst mit, was nehme ich da gerade wahr oder fühle mich inspiriert von ein, zwei, drei Beiträgen und mache dann einfach die App wieder zu, pack das Handy weg und gehe dann so meinem Alltag weiter nach. Es hat einfach einen großen Sog und da ist einfach dieses, wenn man so auf das Gehirn schaut, total spannend, dass ja auch eine Handysucht, so wie wir das betiteln, obwohl das laut ICD-10 und DSM-5, es gibt es eigentlich gar nicht. Also es gibt nicht dieses Diagnosekriterium Handysucht im Vergleich zum Gaming. Da gibt es das jetzt im neuen, also im ICD-11, gibt es das schon. Und Handysucht gibt es einfach noch nicht als Diagnose quasi. Und gleichzeitig ist es ja trotzdem genau das Gleiche, was wir auf den Apps erleben. Also wir kriegen immer wieder Dopaminschübe, weil wir irgendwie Herzchen bekommen oder Nachrichten oder weil wir kurze Reels sehen, die uns viele Informationen reinbringen. Und all das lässt uns dann natürlich drauf hängen bleiben. Also das ist genau dieser Sog, bei dem wir merken, ah, das ist jetzt vielleicht keine Substanz, die uns in den Bann zieht, aber das ist eben ein Gerät, dass den Inhalt uns wiedergibt und wir da so reingezogen werden.
Ja, also Dopaminausschüttung könnte auch sowas wie einer der guten Gründe sein.
Ja.
Was haben wir dann noch an Faktoren, die begünstigen, dass wir es tun?
Es könnte auch ein wunderbarer Fluchtort sein oder vielleicht auch ein Zufluchtsort im Sinne von, ah, da gibt es vielleicht eine Community, mit der ich in Kontakt treten kann, wenn es mir mal nicht so gut geht oder wenn ich Stress habe und gerade nicht weiß, wie kann ich so diesen Stress irgendwie bearbeiten, angehen oder ähnliches. Also es ist einfach in der digitalen Welt können wir uns natürlich auch hinter eine Rolle verstecken, hinter einem Namen auf TikTok, hinter bestimmten ja, Rezeptkochkursen oder Dating-Tipps, wie auch immer, was es alles so an Möglichkeiten gibt. Und das kann ja zum einen ein Zufluchtsort sein, wo wir uns einfach eine wunderbare Welt, sage ich mal, Pippi Langstrumpf-Style, erschaffen, wo es uns gut geht, wo wir vielleicht auch jemand sind, wo wir vielleicht auch viel Bestätigung bekommen. Und das könnte gerade anziehend sein, wenn das so in der analogen Welt, sage ich mal, in der nicht digitalen Welt vielleicht gerade weniger so ist. Auch das hat wieder einen großen Sogfaktor.
Ja, und ich würde ja, also was mir dabei einfällt, ist so dieses, ich liebe es einfach ja mit Menschen im Kontakt zu sein. Ich liebe Lebensgeschichten und so kleinere Episoden. Und wenn du so letztens erzählt hast, dass du im Urlaub warst und so, dann denke ich mir so, ah, oh, cool, Luisa ist gerade unterwegs und ach, jetzt ist sie wieder in ihrer Praxis in München und so dieses, ich mag das einfach so gerne, auch ja, Menschen zu erleben, kennenzulernen, ich sag mal mitzubekommen.
Ja, und ich finde das auch total spannend, weil ohne dieses Medium Instagram würden wir jetzt beide nicht hier sitzen und uns unterhalten. Sehr wahrscheinlich
Ja.
zumindest. Und dafür sind das ja super gute Gründe auch, zu sagen, ich kann da mit Menschen überall in Deutschland oder auch überall in der Welt in Kontakt treten und das Gefühl zu haben, ah, okay, ich weiß gerade so ein bisschen in kleinen Teilen, was macht diese Person gerade? Ist die gerade irgendwo in Bremen? Hey, macht die gerade ein Podcast-Interview oder ist sie gerade im Urlaub irgendwo? Und mich dadurch natürlich auch inspirieren zu lassen. Und ich denke mal, das ist ein ganz, ganz großes Spektrum, da das Handy zu nutzen oder soziale Medien da auch zu nutzen, und gleichzeitig zu schauen, wie ist das in Wechselwirkung so mit den anderen Lebensbereichen. Weil das macht einfach was, das hast du schon am Anfang gesagt. Da die Kolleginnen reagieren darauf, ah, Jessica hat ja ihr Handy in der Hand und macht da vielleicht ein Foto. Und sofort passiert was in der Beziehung. Das kann in verschiedene Richtungen gehen. Das kann inspirieren, weil vielleicht eine Kollegin sagt, ach cool, ich mache auch ein Foto und poste das oder schicke das jemanden. Und das kann aber auch irgendwas hervorrufen von, ah, jetzt bist du vielleicht nicht präsent oder ne, sowas in der Richtung. Und das,
Ja, auch Genervtheit, sowas von nicht schon wieder, jetzt leg doch mal das Ding weg. Also so vielleicht auch die Sorge, dass ich dann, wie du sagst, nicht so in Beziehung bin, sondern dass mir mein Telefon wichtiger ist als die Menschen oder so. Ich würde sagen, Menschen kommen dann mit ihren Gefühlen in Kontakt und bieten mir das dann an. Und wie du sagst, dann entsteht dieser, ja, dieser Regelkreis, in den ich was reingebe, was von anderen zurückbekomme, wieder darauf reagiere. Und ich kann mir vorstellen, dass insbesondere auch mit Jugendlichen oder auch jungen Erwachsenen das auf jeden Fall auf nahe Bezugspersonen oder erziehende Personen auch auf jeden Fall eine Auswirkung hat, wenn man so denkt, irgendwie mein Sohn, meine Tochter ist jetzt schon seit 3 Stunden irgendwie am Handy. Was sind da so die Dinge, die du auch in der Praxis hörst von Eltern und Bezugspersonen?
Ich höre ganz viel Feindbild. Also da geht es viel darum, ah, jetzt hat mein Kind schon wieder das Handy in der Hand, dabei wollten wir doch essen. Oder mach doch lieber Hausaufgaben, statt am Handy zu sein. Oder wir sind doch hier im Urlaub, warum bist du so viel am Handy? Also es geht viel darum, ich sage jetzt mal, das Handy so zu verteufeln. Und weniger, also sehr viel Feindsicht in Bezug auf das Handy zu haben und weniger Kindsicht oder Jugendlichensicht in dem Fall. Weil das natürlich auch, und da versuche ich auch immer mit Eltern darauf hinzuarbeiten, gute Gründe zu erkennen. Was könnte jetzt vielleicht daran nützlich sein, dass da gerade der 15-jährige Sohn am Handy sein möchte? Und viel kann da natürlich auch der Wunsch nach Autonomie sein, im Sinne von, ich möchte hier auch vielleicht eine Distanz schaffen und jetzt nicht mit meinen Eltern über Omas Geburtstag sprechen, weil das langweilt mich total, sondern ich möchte jetzt lieber mit meinen Kumpels schreiben und fragen, wann wir uns wieder treffen, um was gemeinsam zu machen. Und auch da ist ja diese Bindung und diese Ablösung, also Ablösung von den Eltern langsam also in Richtung Eigenständigkeit, in Richtung Erwachsensein ein großer Teil und gleichzeitig auch neue Bezugssysteme zu schaffen und viel Kontakt mit Gleichaltrigen und Freunden und Freundinnen zu haben.
Ja, und ich glaube, dass es da ja auch wahrscheinlich so eine Werteverschiebung gibt. Also Menschen, die, ich sag mal, älter sind als ich, die haben noch häufiger Erfahrungen ohne Handy gemacht. Also als ich Kind war und auch als ich Jugendliche war, gab es noch gar keine Handys. Also ich bin ja auch schon ein bisschen älter. Aber so Menschen, die vielleicht noch ein bisschen älter sind, die haben so die Idee von, wir sind doch eh immer ohne Handy klargekommen und wir haben im Wald gespielt und wir sind dann einfach zu den Leuten hingegangen und haben uns irgendwie verabredet und so. Und diese Prägung und dieses Bild haben ja einige Menschen auch noch in sich, während es halt heute völlig gewöhnlich ist, dass ich sag mal, auch 4-jährige Kinder ein Telefon entsperren können und sich dann die passenden Apps anmachen und sie dann eben auch benutzen. Hat sich ja sozusagen in den letzten, keine Ahnung, 30 Jahren extrem verändert.
Total. Also das ist einfach viel Sozialisation von den verschiedenen Generationen, die einfach mit anderen Dingen und Sachen aufgewachsen sind und da teilweise auch noch nicht so viel Verständnis da sein kann, weil, ich sage jetzt mal, ältere Generationen im Vergleich zu den heutigen Jugendlichen eben genau wie du sagst, nicht damit aufgewachsen sind. Und vielleicht auch gar nicht so wissen oder das nachvollziehen können, wie ist das denn aus jugendlicher Perspektive, mit so vielen Möglichkeiten in Kontakt sein zu können. Und da darf es auch meiner Meinung nach manchmal ein Umdenken geben im Sinne von, ja, so wurde ich sozialisiert und ich habe da vielleicht auch andere Werte und gleichzeitig kann mein Kind sich das von mir auch abschauen und von mir lernen. Und ich darf da vielleicht aber auch was von meinem Kind lernen im Sinne von, ja, Medienkompetenz und wie möchte ich das eigentlich für mich nutzen? Also was sind vielleicht meine Apps, die ich gut finde? Und das müssen ja auch gar nicht die gleichen sein. Und dann kann da ja auch so ein Interesse entstehen im Sinne von, ah ja, was machst du denn da eigentlich so? Was machst du denn so auf TikTok? Was schaust du dir denn an? So als Einladung, um in Kontakt darüber zu sein. Im Vergleich zu dem, was ich vorher gesagt, so dieses Verteufelnde, das finde ich oft Mauernschaft und einfach Widerstände hervorruft.
Ja, du hast gerade was gesagt, wo ich so denke, ah, da klickern bei mir so die Groschen durch. In meiner Generation sagte man noch, der Groschen ist gefallen. Ich weiß, ein bisschen oldschool, aber du hast gerade gesagt, dass das so Möglichkeitswelten eröffnet. Und ich so denke, also auf meinem großen Flowpunkt-Banner steht drauf, Möglichkeitsräume öffnen. Weil das ist so, das steht, glaube ich, auch als Headline auf meiner Website. Und ich so denke, ich liebe das. Und denke mir so, yes, dafür ist es auch total relevant, mein Telefon so viel in der Hand zu haben, weil ich tatsächlich das Gefühl habe, mir damit Möglichkeitsräume zu eröffnen. Und zwar nicht nur sozusagen diese Möglichkeitsräume für Lösungen, sondern eben auch so in verschiedene Welten einzutauchen und so immer wieder mich zu fragen, was ist da noch alles möglich für mich?
Ja, kann ich total mit aufspringen, auch auf die Begeisterung gerade, weil so ist es ja auch. Also es gibt einfach wirklich einen bunten Blumenstrauß an Möglichkeiten und ich sehe das immer so als, ja, als inneres Bild. Ich darf mir die Blume rausnehmen, die ich da mag und die ich gut finde und so meinen eigenen Strauß zusammenstellen. Ich muss das aber nicht machen. Ich kann sagen, ich möchte Teil davon sein, so, und ich möchte da auf Instagram was teilen, oder ich kann auch sagen, nein, ich möchte das nicht oder nur einen gewissen Teil. Wie oft möchte ich auf Nachrichten antworten und WhatsApp-Nachrichten beantworten, die ich so bekomme? Wie ausführlich darf das sein? Ja, wie sehr möchte ich mit der Person in Kontakt sein oder vielleicht auch in Distanz gehen? Auch da ist ja viel Spielraum und auch Möglichkeitsraum da.
Absolut, ja. Und jetzt kann ich mir vorstellen, so wir beide, wir feiern auf der einen Seite die Möglichkeiten, sehen die guten Gründe, so wie zwei systemisch Denkende das halt einfach so miteinander tun. Und es hören bestimmt auch Menschen zu, die sich auch begründete Sorgen machen, um andere Personen, die in so eine Idee von Sucht gehen, die das Gefühl haben, ich kann schon gar nicht mehr ohne mein Telefon leben, die sowas von Stressreaktionen bekommen, wenn der Akku leer ist, weil so, oh mein Gott, jetzt kann ich nicht mehr dies und jenes. So, was würdest du sagen, was sind so systemische Herangehensweisen in der Arbeit mit Menschen, die ja, die von Sucht betroffen sind oder die sich auch Sorgen um jemand anderen machen.
Also das eine Thema haben wir jetzt schon ein paar Mal benannt, so das Prinzip des guten Grundes. Das hört sich immer so hochschwellig theoretisch an, aber ich finde das einfach so wirkungsvoll, immer zu gucken und auch darüber in Kontakt zu gehen, wofür nutzt du das gerade oder wofür nutze ich es gerade? Und weil wir das eben auch häufig nicht bewusst haben, also ich habe das natürlich auch selber nicht bewusst und manchmal erinnere ich mich dran, dass ich da ja so diese Haltung habe und dieses Wissen und dann überlege ich so, ja, wofür nutze ich das denn gerade und möchte ich das auch dafür nutzen? Also wie nützlich ist das gerade für mich? Oder möchte ich gerade, anstatt in der Bahn am Handy zu sein, mir lieber ein schönes Hörbuch anhören, weil ich weiß, dadurch bin ich vielleicht entspannt, wenn ich zu Hause ankomme, statt total überreizt und eigentlich gestresst. Und ich denke, dafür braucht es erstmal so eine neue Perspektive oder eine andere Perspektive, um zu gucken, ja, wofür ist das wirklich gerade gut? Also wofür nutzt das jemand? Und ich finde, damit zusammenhängt es einfach so die Funktion davon. Also für mich ist das wie jedes Suchtverhalten oder jede Suchttendenz so ein Symptom für etwas. Das kann sowohl ein Symptom von meinem inneren System sein, also von meinen verschiedenen Anteilen, die da mal mehr und mal weniger bedürftig sind. Aber es kann auch ein Symptom sein in meiner Beziehung, in der ich bin, oder also in der romantischen Beziehung oder in der freundschaftlichen Beziehung oder familiären Beziehung. Also so dieses Prinzip von Kontext, in welchem Kontext tritt denn dieses Verhalten eigentlich auf? Also es ist besonders so, wenn ich eigentlich in größeren Gruppen bin und ich will mich eigentlich lieber am Handy festhalten, weil ich das Gefühl habe, ah, das gibt mir gerade Halt und Sicherheit, dann kriege ich da vielleicht in der bewussten Reflexion schon ein paar Aha-Erlebnisse, weil ich merke, aha, das ist wirklich in sozialen Kontexten so mit Gruppen. Aber wenn ich mich mit meiner besten Freundin treffe, dann vergesse ich überhaupt, dass ich ein Handy habe, bis es irgendwann dann mal wieder nach ein paar Stunden klingelt oder ich mir denke, ich schaue mal auf die Uhr und merke, okay, da ist ein Unterschied einfach in den Beziehungen. Und ich finde, da ist gerade die systemische Perspektive so cool, das mal auseinander zu pflücken. Weil ich finde, Handynutzung von Person A ist nicht gleich Handynutzung von Person B. Und gerne generalisieren wir das so im Sinne von, ja, da gibt es ein Handyproblem, zack, Stempel aufgedrückt, fertig. Aber die Frage ist für mich immer, in welchem Kontext zeigt sich das? Was ist so die Funktion davon? Und wie reagiert das Umfeld auch darauf? Also so die Zirkularität im Sinne von, ja, habe ich dann Feedback von einem Elternteil oder von Freunden, von Freundinnen? Wie reagieren die darauf? Also sagen die vielleicht was dazu? Oder nehmen die das einfach so hin, dass es so ist? Und ich finde, das sind schon mal einfach ganz wichtige Anhaltspunkte, um da so ein bisschen flexibler draufzuschauen und nicht so, das ist schlecht, das ist gut, sondern hey, da gibt es noch ganz viel dazwischen.
Und so in meiner Weltsicht auf so Suchtphänomene ist das so, dass das eine eben dieses ja, der bewusste Umgang ist, diese Idee von gute Gründe dafür haben. Und gleichzeitig gibt es, finde ich, aber auch sowas wie eine körperliche Abhängigkeit. Also so dieses, ich habe das letztens irgendwie auch mal erlebt, ich habe mein Telefon komplett ausgeschaltet, was man, finde ich, heute selten macht. So, und es war einfach gar nicht an. Und habe dann festgestellt, dass ich mein Handy immer mal wieder in die Hand nehme. So aus Gewohnheit oder weil mein Körper da so wie drauf trainiert ist und ich so dachte, wieso nimmst du dein Telefon in die Hand? Es ist eh aus. So was soll das? Also inwieweit schaust du in deiner Arbeit auch auf so eine körperliche Komponente von Gewohnheit oder eben auch von, ja, von so Abhängigkeitsphänomenen wie Craving oder das Erzeugen von Gefühlen, die ich jetzt einfach dringend brauche.
Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt, der auch mit beleuchtet werden darf, weil ja genau das eben die Schwierigkeit ist. Also genau das, wenn ich eine große Handynutzungszeit am Tag habe und dann sagt mir eine Beraterin, ein Berater, pack doch mal das Handy weg und ich mir denke, ja cool, danke, auf die Lösungsidee bin ich schon gekommen, aber das funktioniert eben nicht, dann liegt das einfach häufig so an dieser Gewohnheit. Also wir Menschen sind einfach maximale Gewohnheitstiere, sage ich immer so schön. Das ist in allen Bereichen so, also auch beim Sport zum Beispiel oder bei Dingen, die wir uns einfach antrainieren wollen. Je häufiger und routinierter wir das machen, desto einfacher wird das schon so internalisiert und wird zur Alltagsroutine. Und das kann eben genauso gut mit dem Handy funktionieren, dass wir das einfach jeden Tag zu bestimmten Uhrzeiten oder in Situationen, ich denke da so an, ich warte auf den Bus. Der hat mal wieder Verspätung und ich zücke einfach mein Handy und bin am Handy. Ohne eine tatsächlich bewusste Absicht im Sinne von, ich muss dann noch was beantworten oder ich will jemanden anrufen, sondern ich nehme es einfach zum Zeitvertreib. Da gewöhnen wir uns einfach sehr dran. Und sobald uns das Objekt der Begierde weggenommen wird und unsere Gewohnheit unterbrochen wird, da reagiert der Körper einfach drauf. Also wird da was weggenommen und das fehlt mir und da gibt es verschiedene Symptome. Und bei dem Thema Handynutzung ist es eben häufig so eine Gereiztheit, eine innere Unruhe, also ich sag mal so eine Empfindsamkeit, die da tatsächlich passieren kann. Und wahrscheinlich gibt es da noch viele weitere Symptome. Das ist eben auch immer was Individuelles. Und das ist eben genau so der Knackpunkt und der schwierige Punkt, das auszuhalten. Weil tatsächlich geht es ja bei dem Thema Handy zum Glück nicht um die Form von Abhängigkeit, dass es da wirklich körperliche, bedrohliche Auswirkungen sein können im Vergleich zu anderen Konsumformen oder Konsummitteln. Und das ist einfach schwierig. Ja, und das ist genau diese Gewohnheit zu durchbrechen und zu sagen, nee, ich mache das zum Beispiel so, ich habe mir eine Nicht-Stören-Zeit jetzt eingestellt, weil ich die Zeit vor dem Schlafen und die Zeit nach dem Aufwachen nicht mich mit Informationen zuwerfen lassen möchte, weil ich gemerkt habe, mein Schlaf wird besser und mein Morgen startet einfach viel entspannter für mich. Und das ist so die Tageszeit oder die beiden Tageszeiten, die ich wirklich für mich habe. Und da möchte ich nicht eine Person und nicht ganz viele tausende Millionen Menschen durch das Handy mit dabei haben. Und das ist erstmal, kann ich jetzt so aus einer Perspektive sagen, wirklich erstmal komisch. Diese Gewohnheit, ne, ich packe das jetzt irgendwo hin und dann gehe ich da nicht hin. Mich dann selber zu beobachten, wie ich schon wieder hinlaufe und merke, ach nee, ich wollte doch gar nicht. Vorgenommen, das mal anders zu machen. Und das kann schon erstmal einfach sehr nervig sein. Und gleichzeitig können wir uns da wieder unterstützen. Also wir dürfen es uns ja auch leicht machen. Was könnten wir denn stattdessen machen? Also welche Alternative gibt es da, die ich dann in der Zeit, und das muss ja nicht immer ein großer Zeitraum sein, es kann ja auch eine kleinere Zeitspanne sein. Manche sagen, sie machen so mal einen handyfreien Tag oder ein handyfreies Wochenende. Was gibt mir dann noch Dopamin? Oder was gibt mir in der Zeit das, was ich eigentlich jetzt mit dem Handy nutzen bezwecken würde? So in der Welt außerhalb vom Handy. So.
Ja, das heißt also, so dieses nicht, lass das, leg das weg, sondern sich wirklich auch zu fragen, wenn ich das nicht mache, was mache ich dann in der Zeit? Quasi schon so passende Alternativen zurechtlegen.
Ja, und Alternativen, die mir vielleicht auch, also Zeit, ich finde immer auch der Zeitaspekt, sich den bewusst zu machen und zu schauen, wie viel Zeit am Tag verbringe ich so? Und da haben wir wunderbar diese Bildschirmzeit, die uns anzeigt, okay, so und so viele Stunden hast du heute damit verbracht und auf welcher App habe ich die Zeit verbracht? Und ich finde das manchmal in der Perspektive interessant zu gucken, wofür könnte ich diese Zeit dann noch nutzen? Also gibt es da vielleicht ein Hobby, was ich gerade aktuell viel, viel weniger ausübe, weil ich vielleicht unter anderem sehr viel Zeit am Handy verbringe und dann einfach nicht lese oder nicht zeichne oder nicht mein Instrument spiele, obwohl mir das ganz viel Freude macht. Und meistens ist uns das ja auch nicht bewusst. Also wir haben nicht diese Entscheidung zwischen, ah, ich spiele jetzt heute Abend Gitarre oder Handy, sondern es passiert ganz automatisiert. Ja, und da sind einfach ganz viele neuronale Verbindungen schon so drumrum, weshalb wir das immer wieder, weshalb wir immer wieder darauf zurückgreifen und sagen, so, ich nehme jetzt das Handy und bin da und uns nicht überlegen, was könnte ich eigentlich stattdessen jetzt noch machen.
Ich selber würde mich jetzt nicht als süchtig oder abhängig deklarieren. Ist ja auch die Frage, für wen wäre das wichtig, dass man das so oder so nennt. Aber weil ich quasi so wie weiß, mir ist Verbindung total wichtig, mir ist Kontakt mit Menschen total wichtig, mir ist Austausch auch über andere Lebensrealitäten und Welten total wichtig. Und weil ich weiß, dass ich das auch in real life mache, außerhalb dieses kleinen Gerätes, habe ich so das Gefühl, sehe ich das selber nicht als problematisch an, weil wenn ich dafür die anderen treffen, zum Spazierengehen, zum Pizzaessen, zum Riesenradfahren, zum was auch immer, dann quasi nicht mehr machen würde. Dann würde ich so sagen, oh, das könnte gefährlich werden. Aber in meiner eigenen Bewertung ist es so, dass ich so denke, das hält sich eigentlich gut auch die Waage.
Da finde ich so, das ist einfach die Perspektive, die du da hast, also ganz konstruktivistisch in deiner Lebenswelt, in deiner Lebensrealität ist das nicht als problematisch bewertet. Und vielleicht könnte das passieren, wenn du jetzt beobachten würdest, okay, meine anderen sozialen Kontakte, die leiden gerade darunter, weil sich mein Instagram-Konsum so erhöht. Ja, das ist jetzt zum Beispiel mal so eine Idee. Und erst dann entsteht ja ein tatsächlicher Leidensdruck. Ich habe jetzt von dir nicht gehört, dass es da einen Leidensdruck gibt, weil das für dich ein Tool ist, was du gerne nutzt und was du aber auch wieder weglegen kannst, was für dich nicht, was du nicht brauchst. Und ich denke, da geht es vielleicht anderen Menschen anders. Und gleichzeitig ist auch die Frage, welche Auswirkungen hat es tatsächlich schon auf die Umwelt? Oder sehen das andere als problematisch und wollen mir da sagen, hey, du bist doch handysüchtig und ich sehe das vielleicht selber gar nicht so? Da dürfen wir uns auch fragen, nehme ich da die Fremdwahrnehmung an oder ist das für mich passend so? Weil das darf ja auch sein.
Ja, ich könnte ja mich und mein Handy mal aufstellen und
Ja.
mal gucken, wie unsere Beziehung so ist. Ich sage ja, ich stelle immer alles Mögliche auf, weil das so eins meiner Lieblingstools ist. Aber mein Handy habe ich tatsächlich noch nicht aufgestellt. Wenn du so an deine Praxis denkst, was sind so Methoden, die du gerne verwendest, um diese Suchtthemen zu bearbeiten?
Ich mache tatsächlich gern. Ich arbeite gern mit dem Familienbrett, tatsächlich so, wie du es gerade gesagt hast, im Sinne von Familie, wenn ich jetzt eine ganze Familie da habe, welche Rolle und wie viel Raum nimmt denn eigentlich dieses Medium gerade ein? Und wo steht das? Und dann finde ich die unterschiedlichen Perspektiven von, ich sage jetzt mal, Mutter, Vater, Kind, ganz klassisch, ultra interessant. Weil das der Jugendliche oder das Kind das häufig ganz, ganz anders sieht als die Eltern. Und ich arbeite da auch gern dynamisch, mit welchem Platz dürfte es dann haben? Worauf einigt sich die Familie? Also wo darf das sein, das Handy? Wo darf das stehen? Wo ist das in Ordnung? Und was bedeutet das dann für den Alltag, wenn das da stehen würde? Oder sitzen, wo auch immer. Häufig ist das ja so, ich habe auch das Bild von diesem rosa Elefanten im Raum, ist einfach omnipräsent und keiner spricht drüber. Und das mal so zu thematisieren, wo sitzt denn dieser rosa Elefant? Wo darf er denn auch sitzen? Und wenn der woanders sitzen würde, würde er vielleicht sogar kleiner werden. Das finde ich total interessant. Und gleichzeitig finde ich auch Arbeit mit inneren Anteilen super spannend dabei. Also welche Anteile das sind, die dadurch angesprochen werden. Vielleicht gibt es auch schon sowas wie da ist ein süchtiger Anteil. Wie sieht er denn aus? Was macht er denn so? Was will der eigentlich? Also da arbeite ich auch sehr gern mit Jugendlichen, geht das auch wirklich gut. Mit so, ja, also welche Sachen hat der an? Welche Stimme hat der? Wie ist er so zu dir? Und wie möchtest du, dass der mit dir spricht? Und so weiter und so weiter. Also Arbeit mit inneren Anteilen finde ich da sehr, sehr interessant. Und auch, was ich auch sehr gern mag, ist Ressourcenarbeit im Sinne von, was hast du denn eigentlich noch für Ressourcen? Also welche Menschen gibt es da? Welche Hobbys gibt es vielleicht noch? Weil die Menge an Ressourcen für mich auch häufig so ein Indikator ist, wo steht denn diese Person im Leben? Weil vielleicht gibt es da noch 12 Hobbys und die Person nutzt vielleicht, der oder die Jugendliche, auch das Handy, um einfach mal von diesen ganzen Sachen abzuschalten. Da gibt es dann die Schule, die irgendwie anstrengend ist, die verschiedene Herausforderungen hat. Dann gibt es da so überhaupt erstmal generell dieses, ich werde älter. Ja, da sind andere Klassenkameraden, Klassenkameradinnen, die haben alle unterschiedliche Perspektiven auf mich und auf das Leben und alle sind so mit ihren unterschiedlichen Werten und Persönlichkeiten in einer Klasse. Auch das kann ja zu Stress führen. Dann gibt es da Eltern, die verschiedene Erwartungen haben. Dann gibt es da vielleicht noch einen Sportverein, wo ich vielleicht auch eine Leistung bringen will oder vielleicht will ich sie auch nicht bringen, aber die wird erwartet und so weiter und so weiter. Da gibt es häufig ganz, ganz viel, was Menschen schon haben, was aber irgendwie so verschüttet ist. Und da ist Ressourcenarbeit ganz toll, das wieder herauszuholen und zu gucken, hey, da gibt es doch ganz viel. Siehst du das eigentlich auch, so wie ich? Und gerade bei Jugendlichen ist es toll, weil die dann merken, hey, ich kann ja eigentlich total viel. Voll cool.
Ja, und dann denke ich mir so, es gibt Menschen, die uns jetzt zuhören, die sagen, naja, die beiden, die sind sich ja da ja irgendwie einig. So schlimm ist es ja gar nicht. Und ich kenne Menschen, die sagen, Handys radikal aus Schulen weg. Weil wozu brauchen Kinder in der Schule überhaupt ein Telefon? Es sei denn, es ist medizinisch irgendwie so krass wichtig, dass so. Es gibt Menschen, die halt ganz klar sagen, diese ganze Entwicklung von Erreichbarkeit, von permanent mit anderem im Kontakt sein, sich gar nicht mehr auf sich selber zu fokussieren und so, das geht doch nicht klar. Da müssen wir doch auch als Gesellschaft was verändern. Wie würdest du auf diese Positionen schauen?
Gute Frage. Ich finde das eine spannende Frage, weil das für mich so, gibt da für mich kein Ja oder Nein, weil es ist irgendwas dazwischen. Also ich sehe es selber auch so, dass ich für mich die Offline-Zeit sehr, sehr schätze und das auch sehr schätze, wenn mein Gegenüber sagt, so Handy weg, wir sitzen jetzt hier und wir haben jetzt wirklich den Fokus auf unser Gespräch. Und das finde ich einfach ganz toll. Und ich weiß auch, dass ich das für mich einfach gern mag, analoge Dinge zu machen. Und im Vergleich dazu fühle ich mich abends einfach häufig gestresst und gar nicht so bei mir, wenn ich viel am Handy war. Und bei mir hat das einfach schon einen langen Reflexionsprozess mit sich gebracht, weil ich immer mal wieder an Zeiten gemerkt habe, boah, das ist jetzt zu viel. Was ist denn eigentlich gerade los? Will ich eigentlich gerade vor irgendwas mich wegflüchten, was eigentlich mal den Fokus bedarf? Daher weiß ich auch, wie gefährlich das einfach ist. Also was für einen großen Sog soziale Medien haben und dass da ja auch unendlich viele Informationen sind, die ich immer weiter zu mir bringen kann. Und unser Nervensystem schafft das aber gleichzeitig auch nicht.
Ja,
Und
und nicht nur Informationen, ich finde auch sehr viel Bewertung. Also, weil so im Kontakt sowas von, ich finde das häufig so, so witzig, weil ich versuche zum Beispiel auf meinem Instagram total viel mitzugeben über systemisches Denken, systemisches Handeln, wie wir aufhören können, Menschen in Schubladen zu stecken und so weiter. Und die meisten Menschen reagieren dann in meiner Story und schreiben sowas wie, ah, cooler Pullover. Und ich so denke, what? Ich krieg mehr Reaktionen auf meinen Pullover als auf diesen hammergeilen Content, den ich mir irgendwie aus meinem Hirn gequetscht habe und so denke, das ist mir wirklich wichtig, das in die Welt zu bringen. Und ich so denke, es sind ja nicht nur Informationen, sondern es ist ja auch dieses ständig mich zeigen, von anderen gesehen zu werden, bewertet zu werden und so. Und ich denke mir so, ja, ich kann ja einigermaßen gut damit umgehen, aber insbesondere jüngere Menschen, Menschen mit gewissen Vulnerabilitäten oder ja, die vielleicht in ihrer Resilienz nicht so gestärkt sind, wie ich mich jetzt bezeichnen würde, die bekommen da ja auch ganz schön viel ab.
ja, also das finde ich auch, das ist einfach gerade Instagram und TikTok so als Plattform sind einfach auch Plattformen, wo viel Hass verbreitet wird gegen unterschiedliche Menschen, gegen Menschengruppen. Und ich frage mich auch immer, woher kommt dieser ganze Hass? Und weshalb traut sich das jemand im Internet einfach so zu sagen? Also, ja, und da, das ist einfach für mich auch ein ganz, ganz großes Fragezeichen und irgendwie auch so ein gesellschaftliches Abbild, dass es vielleicht leichter fällt, hinter einem anonymen Profilbild oder in einem Fake-Profil Hass zu verbreiten, einfach ungeschützt auch auf Menschen, die ja vielleicht, wie du sagst, einfach vulnerabel sind, jünger sind. Und ich finde auch, da muss man gar nicht vulnerabel und jünger sein. Wenn da so eine blöde Nachricht kommt, dann ist man erstmal einfach wirklich irritiert, um das mal so auszudrücken, und hinterfragt sich vielleicht auch selbst. Und das ist leider scheinbar irgendwie so der Preis davon, sich zu zeigen, dass es auch sowas geben kann. Und gleichzeitig glaube ich nicht, dass es realistisch ist, Handys aus den Schulen zu verbannen und so weiter. Es wäre natürlich in einer gewissen Weise sinnvoll und nützlich, auch für Schüler und Schülerinnen. Und gleichzeitig glaube ich, dass wir uns, so wie die Gesellschaft jetzt ist, dass wir uns eher Richtung Digitalisierung bewegen und weniger Richtung Analogisierung. Das in vielen verschiedenen Teilen. Und deswegen sage ich so, ich finde das auf der einen Seite ist es ja total praktisch in gewisser Weise, und die Kontaktmöglichkeiten sind viel schneller da. Wir können schneller in Verbindung gehen. Und gleichzeitig fehlt, finde ich, also ein großer Teil von Medienkompetenztraining auch in Schulen oder für Menschen allgemein, so einen Umgang damit zu haben, naja, wie viel Handynutzung tut mir vielleicht gut, wofür will ich das nutzen, was sind da vielleicht auch für Risiken da, wo kann das auch hinführen. Also es kann ja auch bis dahin führen, dass ich wirklich mein soziales Umfeld vernachlässige, mein Wohnumfeld vernachlässige, mich vernachlässige, weil ich ständig irgendwo in digitalen Welten abhänge. Oder ich kann wirklich auch sehr getroffen sein, wenn ich viel Hass abbekomme. Und so ist es ja. Also das kriegt man ja auch immer wieder mit, wenn Menschen das teilen, was sie da für rassistische, homophobe oder ähnliche Beleidigungen bekommen. Und das ist eben so der andere Teil. Und irgendwie sind die so koexistent, diese Seiten. Und ich frage mich immer, was ist so dazwischen? So dieses eine Extrem von, ja, das ist total super, dass wir das alles haben, und das andere Extrem von, ja, aber es ist total ungesund. Und ich glaube, es braucht irgendwie so einen Weg dazwischen oder mehrere Wege dazwischen. Und leider weiß ich auch noch nicht, wie dieser aussehen könnte.
Ja. Und eigentlich finde ich das aber auch schön, dass es da ja nicht diese eine Lösung gibt, weil ich ja glaube, dass Lösungen auch passgenau sein dürfen für die jeweilige Person in dem jeweiligen Kontext zu der bestimmten Zeit, und so weiter. Und denke mir so, ja, sowohl systemische Beratung oder Therapie als auch diese Gruppenprogramme, sei es jetzt zu Medienkompetenz oder auch sozialer Kompetenz oder auftragsfokussierte Gruppenberatung mit Kindern und Jugendlichen. Das sind alles Formate, die ich total abfeiere und gerade auch in dem Punkt als sehr dienlich einstufen würde.
Das denke ich auch. Und gleichzeitig musste ich auch gerade daran denken, dass dieses, also die, ja, wie sage ich das jetzt, die Stigmatisierung von Menschen mit Sucht, und damit meine ich auch die, die sich in die Suchtrichtung bewegen, auch gleichzeitig immer größer wird. Also ja, dieses, oh, du bist da handysüchtig, da ist das ist wie so eine Schublade auf und rein damit. Und wie schafft man es da wieder raus? Da sind vielleicht ja auch kleine Ideen. Jeder Mensch hat da, wenn sich jemand damit beschäftigt und auf dich zukommt und sagt, hey, ich möchte da gerne einen Podcast zu hören, ja auch Ideen von, was möchte ich da gern hören? Und ich würde mich total freuen, wenn der ein oder die andere da Ideen mit rausnimmt. Und gleichzeitig ist es auch so ein großes Feld und ja auch hoch individuell, weil man nicht weiß, welche Themen bewegen einen Menschen da, zu diesem Lösungsversuch zu greifen.
Genau.
Und das kann einfach wirklich so ablehnend und stigmatisierend sein, von anderen immer wieder zu hören, ah, du bist ja süchtig und du bleibst bestimmt auch immer süchtig. Und ich finde, da dürfen wir alle auch schauen, inwieweit stigmatisieren wir jemanden oder inwieweit schauen wir auch darauf, hey, da ist gerade einfach eine schwierige Phase bei jemandem, oder Da gibt es bestimmt Gründe dafür. Und das eröffnet viel, viel mehr Raum, auch aufeinander zuzugehen und zu fragen, hey, was ist denn gerade eigentlich los? Anstatt zu stigmatisieren und jemanden irgendwas überzustülpen, weil ich denke, so muss das sein und so ist es.
Ja, für mich fühlt es sich tatsächlich manchmal so an, dass wir auch unter systemischen Kollegen und Kolleginnen so ja die Idee haben von Neutralität, von Neugier, von irgendwie jede Person hat auch für bestimmte Verhaltensweisen Vor- und Nachteile. So, aber als gäbe es da so bestimmte Bereiche, da sind wir dann doch irgendwie auf der anderen Seite. Und da ist dann doch klar, nee, zu viel am Handy ist nicht okay. Und würden dann da so unseren eigenen Bewertungsmaßstab oder auch so wie wir unser Leben leben, anderen vielleicht dann doch einen Hauch überstülpen. Und ich so denke, ja, Neutralität bedeutet für mich dann wirklich auch, auch an der Stelle, zu gucken, okay, du entscheidest dich für diese Konstruktion, so durch dein Leben zu gehen, und ich bleib da fragend und nicht wissend, was da bei dir abgeht. Ja.
Ja. Und ganz neugierig so, aha, okay, spannend, dass du das sagst. Ich will da mehr drüber wissen. Ich finde, das ist einfach eine wunderbar menschliche Haltung im Sinne von, erzähl mir doch darüber, was das konkret für dich bedeutet. Weil die eine Person, die sagt, ich könnte vielleicht eine Handysucht haben, hat wahrscheinlich ganz andere Themen als Person D, die darüber spricht. Und diese Neugier, finde ich, eröffnet wieder ganz neue Räume und Möglichkeiten.
Ja, ich glaube, das war vielleicht auch so ein bisschen so mein Fragezeichen. Machen wir eine Podcast-Folge zum Thema Handysucht? So, weil eigentlich ist es ja nicht anders als viele andere Themen auch, weil es eben auch eine Auswirkung auf Beziehungen hat, weil es ein Lösungsversuch ist und so weiter. Ich finde es total großartig, dass wir beide darüber sprechen. Aber ich merke jetzt auch, dass ich so denke, ja, letztendlich ist das auch so ein Phänomen wie viele andere Phänomene auch und ist vielleicht gar nicht anders einzusortieren.
Und das finde ich eigentlich total schön, so zu sehen, das ist ein Lösungsversuch für darunterliegende Themen vielleicht, möglicherweise. Und es gibt auch ganz viele andere Lösungsversuche, die wir alle so im Alltag nutzen. Und bei den einen ist die Ausprägung stärker als bei anderen. Und irgendwie sitzen wir da alle im gleichen Boot. Also wir alle haben Stressfaktoren im Leben und jeder geht eben und jede damit anders um. Deshalb finde ich so dieses, das Eisbergmodell finde ich da einfach ganz spannend. So die Spitze des Eisberges, das, was wir sehen, ist die Verhaltensweise. Also da ist jemand am Handy und da ist jemand vielleicht länger am Handy. Aber wir wissen einfach nicht, was liegt da unten drunter. Und weshalb ist das jetzt gerade so? Und da finde ich das, ich finde, das ist eine schöne Perspektive im Sinne von ganz menschlich zu sein, also zu sagen, wenn die Handynutzung der Lösungsversuch ist, was ist dann das Problem darunter? Ja, und das ist einfach eigentlich erstmal egal, welches Thema ist es, weil da liegen einfach vielleicht ähnliche Themen drunter: Stress im Alltag, Stress in der Schule, Stress im Job. Und jede Person nutzt dann auch nach Umweltbedingungen oder nach Prägung und nach Einflüssen und so weiter, Sozialisation, unterschiedliche Lösungsversuche. Und da finde ich, sitzen wir einfach alle im gleichen Boot. Und das ist irgendwie die, ja, gesellschaftlich angenehme Sichtweise, finde ich, wobei angenehm vielleicht gar nicht so das passende Wort ist, aber es ist einfach so was Menschliches. Und ich finde, dass Online-Welten sowas Verunmenschlichendes haben können. Also da, ich muss immer dran denken, hey, da sitzt doch eine Person dahinter, die jetzt gerade irgendwie den Content auf welcher Plattform auch immer macht. Und das ist genauso eine Person wie ich und wie du. Und wir wissen nicht, was die Person so als Päckchen mit sich bringt. Und genauso wenig weiß das die andere Person über mich. Und das, finde ich, macht einfach was ganz ja, ehrfürchtig ist im Sinne von, wir sind alle Menschen, wir haben alle unsere Themen und wir haben alle unterschiedliche Lösungsversuche, Lösungsideen oder Bewältigungsversuche, um damit umzugehen.
Ja, feiern wir die.
Ja.
Feiern wir die. Schön. Luisa, was wäre dir jetzt gerade noch wichtig?
Ich denke, mir ist noch wichtig, dass es, also ich hatte so diesen Wunsch, am besten auf alle Fragen, die potenziell jemand haben kann, eine Antwort zu geben und habe dann aber im Vorfeld gemerkt, das ist eine ganz schön große Aufgabe, die ist eigentlich überhaupt nicht möglich. Und vielleicht ist aber doch das ein oder andere für eine Person dabei, irgendeine Frage, irgendein Aha-Erlebnis, um sich nochmal damit zu beschäftigen oder eine neue Perspektive zu bekommen. Und fand auch den Austausch jetzt mit dir einfach sehr interessant, auch die unterschiedlichen Perspektiven drauf zu haben von Menschen mit unterschiedlicher Sozialisation und so weiter. Es ist einfach ein sehr komplexes Feld und es lässt sich nicht mit gut oder schlecht beantworten, sondern es ist einfach immer ein Spektrum mit ganz verschiedenen bunten Farben dazwischen.
Absolut. Ansonsten, wenn wir Antworten hätten, dann würden wir vielleicht ja auch unsere systemische Haltung verlassen, wenn wir aufhören, in so ein forschendes, in so ein waches Erkunden auch dessen zu gehen. Schön. Ja, also ich glaube, dass sowohl du als auch ich, dass wir Bock auf Austausch haben, wenn Menschen sich melden wollen, wenn Menschen dazu vielleicht gerne noch irgendwo anders eintauchen möchten, dann ja, schnapp dir dein Handy und geh mit uns in Kontakt. Und ich freue mich einfach, wenn ja. Auch über dieses Thema, was ich schon auch teilweise als polarisierend erlebe, dann auch noch mal neue Begegnungen stattfinden können.
Ja, super, super gern.
Luisa, vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir auch.
Das war's mit der heutigen Folge. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib uns gerne eine Mail an Erdbeerfrösche und Teppichäpfel@web.de. Oder auf Instagram unter flow. Da findest du zu dieser Podcast-Folge auch einen Post. Die Kontaktdaten von Luisa findest du in den Shownotes. Und wir freuen uns, wenn du in 2 Wochen wieder reinhörst mit einer neuen Folge. Bis dahin, join the next level.